Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung heute Abend im Kepler-Salon. Über Film und Fernsehen sprechen ist viel spannender, als einfach vorm Fernseher oder im Kino zu sitzen. Das werden Sie heute alle am Ende dieses Abends ganz zufrieden feststellen, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte Sie aber, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen und ich Frau Häufler vorstelle, möchte ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen, daran erinnern, dass es jetzt, wie es im Kepler-Salon eben so üblich ist, dass es hier auch, dass auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt ist, dass Sie auch ganz gerne einfach auch mal rausgehen können zur Bar und sich Erfrischungen holen können, wenn gerade wenn das Thema so heiß ist wie das heutige und ja das Klima, das ja auch unterstützen könnte, dass Sie einen Durst haben, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich versorgen zu lassen oder sich eben selbst zu versorgen. Wir bitten Sie auch, sich ins Gästebuch einzutragen. Und ich möchte Sie auch noch darauf aufmerksam machen, dass alle Veranstaltungen im Kepler-Salon aufgezeichnet werden. Sie können sich dann auch später das auch noch als Audiodokument anhören, beziehungsweise auch diejenigen, die keine Gelegenheit hatten, heute mit dabei zu sein, können Sie das eben auch als Audiodokument runterladen. Wir sind ja auch deshalb hier so verkabelt, damit das auch aufgezeichnet wird, problemlos. Wir wollen aber auch die Fragen entsprechend dokumentieren und deshalb gibt es dann in der Diskussion werden hier ein, zwei Mikrofone herumwandern und ich würde Sie bitten, dass Sie eben mit Ihrer Wortmeldung, Ihrer Frage warten, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben, auch wenn es ganz dringend schon ist, damit das eben auch entsprechend dokumentiert ist. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute nochmal hier sein kann, nach einer längeren Zeit der Abwesenheit. Mein Name ist Peter Becker, ich bin Historiker und war im ersten Jahr des Kepler-Salons intensiver dabei. Jetzt im zweiten Jahr aufgrund einer längeren Abwesenheit bin ich erst heute wieder mal mit eingestiegen und es ist für mich ganz schön zu sehen, wie das Projekt lebt, wie es gedeiht. Und sozusagen mit dem neuen Team, auch mit den Freunden des Kepler-Salons. Möchte ich auch gleich darauf hinweisen, dass Sie auch gerne eingeladen sind, Mitglied der Freunde des Kepler-Salons zu werden. Und es gibt auch die entsprechenden Formulare, die für Sie bereit liegen. Am heutigen Abend freue ich mich auch ganz besonders, Frau Ines Häufler hier begrüßen zu können. Sie ist aus Wien zu uns gekommen, wo sie in einem Bereich tätig ist, den es sozusagen, der sehr schwierig eindeutig zu bezeichnen ist. Sie hat sich ihr Berufsfeld auch selbst geschaffen und es ist ein sehr spannendes Berufsfeld, das viel mit Bildern zu tun hat, aber eben auch sehr viel mit Text zu tun hat und auch sehr kommunikativ ist. Und ihre Ausbildung an der Universität Salzburg im Bereich Kommunikationswissenschaften und Germanistik hat sie da auch sehr gut darauf vorbereitet. Genauso wie ein längeres Zwischenspiel, das sie gemacht hat während ihres Studiums, wo sie mal als Regieassistentin im Theater gearbeitet hat, 5 Jahre, bevor sie dann wieder zurückgekehrt ist, um ihren Abschluss im Bereich Kommunikationswissenschaft zu machen. Und so hat sie eben Kommunikation, Regieassistenz und sie hat dann sich in verschiedenen Seminaren im Bereich Dramaturgie und Drehbuchlektorat dann engagiert, nicht unbedingt ausgebildet, sondern sie ist da in diesem Bereich eingestiegen und hat sich jetzt ein Berufsbild entwickelt, das sehr viel mit Drehbüchern zu tun hat, ohne dass sie die Drehbücher selbst schreibt. Aber ohne sie wären sozusagen Traumhotel, das jüngste Gericht, nicht das, was sie sind, sondern eben ganz anders, weniger ideenreich, weniger spannend. Und das haben Sie alle, die Sie diese Serien kennen. Und es gibt, Sie haben ja auch hier eine ganz kurze Übersicht in der Broschüre über die Projekte, in die Frau Häufler involviert ist. Das verdanken Sie eben Frau Häuflers Wirken als als sozusagen Dramaturgin, die eben hier die Drehbücher begleitet, die Revision der Drehbücher begleitet, mit der Produktion und den Drehbuchautoren zusammenarbeitet und dieses Wissen jetzt an der Universität Salzburg und an der Fachhochschule St. Pölten weitergibt und heute eben auch an uns alle weitergibt, mit uns allen teilen wird. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind und begrüße Sie ganz herzlich.
Dankeschön. Danke.
Und damit möchte ich gleich sozusagen Ihnen Gelegenheit geben, die Frage zu beantworten, genau, die Sie hier gestellt haben, was das Traumhotel mit dem jüngsten Gericht zu tun hat.
Genau. Ja, eigentlich sollte ich ja die Antwort erst ganz zum Schluss geben, weil das wäre dramaturgisch richtig. Das heißt, hier wird ein Konflikt aufgeworfen durch diese Frage. Und eigentlich muss man die Antwort, muss der Held ja verschiedene Hürden überwinden, bis man die Antwort dann am Ende beim Happy End stellen kann oder zur Antwort findet. Ich sage sie trotzdem gleich. Das sind zwei, ich weiß nicht, wer von Ihnen überhaupt viel fernsieht. Es gibt ja immer wieder Menschen, die gar keinen Fernseher besitzen. Das Traumhotel, für die, die das nicht kennen, ist eine Reihe. Das sind 92 Minuten pro Jahr, wo an schönen, exotischen Orten die Probleme, die in Luxushotels mit den Gästen so auftreten können, und die romantischen Liebesgeschichten natürlich in der schönen Landschaft bespielt werden. Das jüngste Gericht hingegen war ein Zweiteiler für, also das Traumhotel läuft auf ARD und ORF2. Und das jüngste Gericht hingegen war ein Serienkiller-Zweiteiler, ein Event-Movie für RTL, also das totale Gegenteil vom Traumhotel. Und mit Tobias Moretti in der Hauptrolle, das lief 2008 im Fernsehen. Das heißt, weiter entfernt voneinander könnten eigentlich Geschichten nicht sein als diese beiden Formate oder diese beiden Geschichten. Aber es hat nicht nur gemeinsam, dass ich daran gearbeitet habe mit den Autorinnen und Autoren an den Drehbüchern, sondern dass beides Fernsehen ist. Und Fernsehen hat im Unterschied zur Kinoarbeit eine sehr starke Pragmatik. Ich möchte aber, bevor ich einsteige ins Inhaltliche, ganz kurz, und ich muss mich kurz fassen, ich rede immer zu viel, also ich mach's kurz. Ich möchte zunächst nochmal die Berufsbilder ganz kurz anreißen, die es überhaupt gibt, weil mein Beruf, wie schon deutlich wurde in der Vorstellung, sehr im Hintergrund passiert. Weil man uns nicht sieht, wir kriegen beim Fernsehen nicht mal im Abspann einen Credit als Name. Ich habe in den letzten 6 Jahren, glaube ich, 40 TV-Movies betreut, arbeite jetzt auch an einer Serie, diverse Krimireihen und so weiter. Aber man kann die Redaktionen in den Sendern nie dazu überreden, uns Dramaturginnen und Dramaturgen einen Namen im Abspann zu geben. Und das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass es ja auch Dramaturgen in Sendern gibt. Das sind die Redakteurinnen und Redakteure, die auch inhaltliche Arbeit leisten. Ich wäre von einem Produzenten, von einer Produktionsfirma beauftragt. Das gehört auch zu meinem Beruf, dass ich alle Anmerkungen, die von Redaktionen kommen, zusammensammle, dass man gemeinsam mit dem Produzenten eine Haltung dazu findet. Arbeitet man das ein oder nicht? Entspricht das der Vision der Firma? Was ist die Vision vom Sender? Was ist die Vision des Autors? Natürlich auch. Dann gibt's Creative Producer, die vor allem im Serienbereich arbeiten. Die haben dann zusätzlich zum Inhalt noch die Aufgabe, die Schnittstelle zu Regisseuren zu sein, zu Schauspielern zu sein, das Casting ein bisschen zu überwachen und so weiter. Das, was ich mache, ist, ich bin nur für Dramaturgie zuständig. Das heißt, ich analysiere Drehbücher den ganzen Tag lang, sitze ich da in meinem Büro und lese und schreibe Analysen und rede dann mit Autoren und Produzenten drüber, wie könnte man es denn besser machen, weil ein Drehbuch immer von einer Idee startet, die gibt es auf 1-2 Seiten, dann verständigt man sich, geht es in die Richtung, ist es für den Sender wirklich schon der richtige Tonfall, sollte es nicht härter sein bei einem Krimi oder komödiantischer, wenn es eine ARD-Krimikomödie mit der Ruth Drexel wäre zum Beispiel. Und dann entsteht ein Treatment, das hat dann zwischen 10 und 30 Seiten und dann erst die erste Drehbuchfassung und die wird immer wieder umgeschrieben, bis dann das Drehbuch entsteht, das verfilmt wird. Und diesen ganzen Prozess begleite ich sozusagen analytisch und das fällt mir gerade auf, dass das sehr nach Psychoanalyse klingt und eigentlich ist es auch so. Also die Gespräche, die ich mit den Autorinnen und Autoren führe, sind ja oft von vielen Befindlichkeiten geprägt. Das ist ja das Baby eines Autors, der sich damit in die Öffentlichkeit wagt. Manchmal sind 80% der Zeit Psychologie und nur 20% Inhalt, aber auch das ist Teil meiner Arbeit.
Wie viel gibt es eigentlich von so Dramaturginnen wie mit ihrem Berufsprofil?
Also in Österreich, die es Fulltime machen, nicht viele. Vor allem die, die so viel Fernsehen machen wie ich kaum. Da bin ich, glaube ich, eine der Einzigen. Aber in Österreich sind wir auch kein, also wir sind ja ein kleines Land. Wir haben jetzt nicht so einen riesen Output. Und ich arbeite in Wien mit den Firmen zusammen, eigentlich mit all den, fast allen großen Firmen, die deutsch-österreichische Fernseh-Koproduktionen machen, weil Österreich kann sich's, der ORF ist klein, nicht leisten und Serien sind teuer und Filme sind teuer. Alleine ohne deutschen Sender etwas zu produzieren. In Deutschland gibt's mehrere, da gibt's auch mehr Creative Producer. Aber ich habe auch Kollegen, die zum Beispiel sagen, ich mache nur Kino, ich mache Fernsehen gar nicht. Ich habe Kollegen, die sagen, ich mache Kino- und Theaterdramaturgie. Ich kenne Autorinnen und Autoren, die auch ein bisschen als Dramaturgen tätig sind oder die dann Drehbücher auch umschreiben. Aber eigentlich habe ich ein bisschen mehr ein Monopol geschaffen in den letzten Jahren. Es hat sich bei mir so ergeben, dass ich mit Fernsehen eingestiegen bin in die Branche und ich mag es sehr, sehr gerne. Und es gibt eigentlich wenige, die das so umfassend machen wie ich in Österreich. Also wie gesagt, in Deutschland natürlich mehr. Und ich möchte vielleicht ganz kurz auch noch sagen, was mein Arbeitskredo ist. Und da kann man gerne andere Haltungen haben dazu. Ich hoffe auch in der Diskussion, dass die herauskommen. Ich kenne viele Menschen, die dem Fernsehen despektierlich gegenüberstehen, die auch eine Haltung haben zu sagen, ja, das ist quasi das Opium fürs Volk und eine Volksverdummung und so Sachen wie Traummodell soll es nicht geben. Ich habe da ein bisschen eine andere Haltung, nicht nur, weil mir das meine Miete bezahlt, sondern weil ich es auch wirklich gern mache. Ich finde, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Recht auf Unterhaltung haben und ich habe Freunde, die sind studierte Doktorinnen und Doktoren und sagen aber dann, ich schaue mir gerne am Sonntag um 20.15 Uhr irgendwas Rosamunde Pilcher-mäßiges an oder ein Traummodell, weil den Stress habe ich eh im Job. Und ich finde auch das hat eine Berechtigung. Ich finde es immer ein bisschen arrogant, wenn man sagt so, ach, das verdummt das Volk, dass sich das anschaut und ich weiß besser, was das Volk verdient, nämlich schwere, sperrige Stoffe. Die mache ich auch im Kinobereich. Totale Arthouse-Filme sind da dabei, die wirklich sperrig sind. Aber ich mache eben das auch im Fernsehen und ich finde es eine sehr schöne Arbeit und sie ist sehr pragmatisch, gerade weil es nicht um Kunst geht. Und ich finde das teilweise ehrlicher als die Arbeit beim Kino, wo sich dann gerne, das ist meine persönliche Erfahrung der letzten Jahre gewesen, ich immer wieder merke, dass sich Menschen verstecken, dahinter zu sagen, ja, aber das ist mir egal, wenn das Publikum das nicht versteht bei diesem Kinofilm, weil das ist mein Anspruch als Künstler. Die Haltung habe ich gar nicht. Ich finde schon, dass man unterhalten darf, unterhalten sollte. Man kann das natürlich auf verschiedenem Niveau machen. Und das Traumhotel ist natürlich per se, weil es das Traumhotel ist oder die Hüttenwirtin oder die Alpenklinik, hat natürlich eine andere Ausrichtung als ein sozialkritischer Tatort zum Beispiel oder eine schwarze Komödie, wie ich mitgearbeitet habe für das ZDF, das ist Böses Erwachen mit dem Uwe Ochsenknecht, das viel diffiziler war in den Dialogen und in der Psychologie der Figur natürlich als ein Traummodell. Mein Credo ist immer, das bringt uns auch dann nicht die 500.000 Zuschauer mehr in Deutschland, aber ich möchte drauf schauen oder ich schaue drauf, sind die Figuren glaubwürdig und verstehe ich, warum sich die Frau in den Mann verliebt, zum Beispiel bei einem Traummodell, warum sich zwei Figuren ineinander verlieben. Was haben die bisher erlebt? Warum reagieren die so? Warum sind die so? Warum sind sie menschlich? Und das interessiert mich auch beim Traummodell. Und das interessiert mich beim Traummodell ganz genauso wie bei einem sperrigen, schwierigen, spröden Kinofilm. Also das ist meine Arbeitshaltung. Ist mir wichtig, dass ich das sage, weil ich weiß, dass man da auch andere Haltungen haben kann dazu. Das ist meine. Ich erkläre vielleicht kurz, wonach ich schaue, wenn ich ein Drehbuch analysiere, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, was in meinem Kopf so vorgeht, wenn ich jetzt da am Schreibtisch sitze und ein Drehbuch lese. Ich schaue nicht als allererstes auf die Struktur, da komme ich gleich dazu. Ich schaue als allererstes immer auf das emotionale Thema. Und ein emotionales Thema in einem Drehbuch ist das, was uns alle berührt. Das heißt, habe ich eine Hauptfigur, die ein emotionales Thema zu bewältigen hat, wie zum Beispiel emotionale Themen können sein, die Suche nach Anerkennung, die Sehnsucht nach Liebe, die Angst vor dem Unbekannten. Das sind alles emotionale Themen. Und oft kann ein Film so ganz perfekt gestrickt sein, wie ein Uhrwerk, äußerlich. Aber irgendwas fehlt und es berührt mich nicht. Und meistens ist der Grund das, dass man sich nicht Gedanken gemacht hat darüber, dass man handwerklich perfekt gearbeitet hat. Das heißt, der Tisch, den man gebaut hat, wackelt nicht. Aber er hat keine Seele. Er hat das Material, löst nichts aus in mir oder die Form. Weil eben das emotionale Thema fehlt. Und das emotionale Thema gibt mir die Möglichkeit, mich zu identifizieren mit der Geschichte. Auch wenn die Figur ein anderes Geschlecht hat als ich, ein anderes Alter, einen anderen Beruf, andere Lebensumstände. Aber ich, und ich bin mir sicher, auch alle in dem Raum, jeder war schon irgendwann mal in einer Situation im Leben, wo man sich total beschissen gefühlt hat, weil man nicht die Wertschätzung und Anerkennung für etwas bekommen hat, was einem wichtig war. Und das danach suche ich immer als erstes, nach diesem universellen, emotionalen Identifikationspotenzial in Geschichten. Also für mich ist das die Seele und der Kern jeder Geschichte. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen das anders, die schauen zuerst auf die Struktur, ich mache das so. Danach schaue ich sofort auf die Figuren, und zwar sind die glaubwürdig und haben die Hintergrundgeschichten, weil gerade beim Fernsehen kommen natürlich bestimmte Figurentypen immer wieder. Einerseits ist das gut, weil dann kann man sich schneller identifizieren, es ist einem bekannt, man braucht nicht viel erklären, aber ich will schon, dass der Autor sich Gedanken gemacht hat und dass man das auch sieht im Drehbuch, was hat denn die Figur bisher erlebt, warum hat die ein Problem, sich in diesen anderen Menschen zu verlieben zum Beispiel? Oder warum ist diese Figur die ganze Zeit immer so abweisend? Was muss diese Figur für sich selber lernen? Also auch das ist eigentlich, sind die Fragen, die ich an Figuren stelle, exakt die Fragen, die ihnen ein Psychotherapeut stellen würde, wenn sie in eine Psychotherapie gehen. Es ist im Grunde nichts anderes. Also ich habe selber auch länger, ich habe das unbewusst eh immer gemacht und diese Fragen in Figuren gestellt, bis ich irgendwann draufgekommen bin, das ist ja im Grunde was sehr Menschliches oder was sehr interessant Psychologisches, was ich da tue. Eben diese Fragen nach dem, warum machst du das? Warum? Aber warum reagierst du da so? Was ist dein Problem? Was ist deine Blockade? Und im Laufe eines Films wird normalerweise dann fürs Happy End die Figur diese Blockade emotional lösen können. Zusätzlich dazu, dass sie natürlich einen äußeren Konflikt löst, weil sonst wäre es nur innerlich und wir hätten ja nichts zum Anschauen. Dann bin ich schon beim nächsten Punkt. Natürlich suche ich nach Konflikten. Also privat liebe ich ja Harmonie sehr. Ich sage auch immer gern, weil die Konflikte habe ich in den Figuren im Drehbuch und natürlich auch in den Gesprächen mit Autoren und Produzenten. Wenn sich alle gut verstehen und es gibt keinen Konflikt, ist die Geschichte nach 5 Minuten zu Ende. So, wir haben jetzt aber bei einem ARD-Film genau 88 Minuten und 30 Sekunden. Was tun wir da die ganze Zeit? Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Konflikt. Und da schaue ich halt danach, ist das Potenzial von einem emotionalen Konflikt so stark, dass es mich 88 Minuten und 30 Sekunden fesseln kann? Kann ich mich damit identifizieren? Verstehe ich überhaupt, warum das für die Figur so ein Problem ist? Ja, da gibt es dann verschiedene Werkzeuge und Ratschläge, die ich den Autoren geben kann, um solche Dinge zu verstärken und noch mehr in die Sichtbarkeit zu rücken. Und dann bin ich schon, also ich leiere jetzt quasi ganz im Schnelldurchlauf runter, wofür ich dann auf 2-3 Tage sitze, bin ich schon beim nächsten Punkt. Das ist für mich eben nicht jetzt der vorletzte Punkt, aber auch sehr wichtig bei der Struktur. Vor allem Fernsehfilme sind immer sehr, sehr klassisch aufgebaut. Man hat in den ersten 15 Minuten die Etablierung der Figuren. Dann passiert, damit ich mal weiß, wie sind die, wie leben die, in welchen Lebensumständen sind die, ist der eher ein Eigenbrötler oder sind das offene, extrovertierte Menschen? Und dann passiert in Minute 12 meistens irgendwas, wo der Mensch aufgeweckt wird und wo er weiß so, scheiße, da gibt es jetzt eine Mission, ich muss was tun oder ich habe jetzt den Konflikt, was tue ich? Dann sagt die Figur meistens noch, nö, ich mag aber eigentlich nicht, daheim auf dem Sofa ist viel cooler. Und dann passiert dieses große eine Ding, wo die Figur aufstehen muss und sagen muss, okay, ich starte jetzt los und ich stelle mich der Herausforderung, ich stelle mich dem Konflikt. Und ich versuche im zweiten Akt, das sind die mittleren 50 Minuten, diesen Konflikt zu lösen. Und der erste Versuch muss natürlich scheitern, sonst wäre der Film in Minute 35 zu Ende, das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, meistens löst sogar dieser erste Versuch, das Problem zu lösen, ein noch größeres Problem aus. Es kommt meistens noch eine Kraft von außen rein, die das Problem verschärft und so verschärft sich das immer mehr. In der Mitte gibt es dann meistens nochmal einen Punkt, wo sich die Schraube extrem zudreht. bis diese Person am Ende vom zweiten Akt dann dasteht und nichts mehr hat. Das ist der sogenannte All-is-Lost-Moment. Das kann man sich so vorstellen, wenn man am Anfang gemütlich auf einem Kreuzfahrtschiff jetzt auf der Liege liegen würde, dann würde man am Ende vom zweiten Akt ohne Rettungsweste, weil die verliert man genau in der Mitte, würde man dann alleine im Meer treiben, von Haien umgeben, nur mehr mit dem einen Hemd an und sich denken, scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das mit den Haien weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da raten würde. Egal. Und dann kommt eben diese große Lösung, wo die Figur durch alles das, was sie durchgemacht hat, sich aufrafft, über den Schatten springt und diese eine Sache macht, dass das Problem dann wirklich löst. Und im dritten Akt ist der Konflikt dann gelöst. Und wir haben beim Fernsehen eigentlich meistens ein Happy End. Offene Schlüsse oder traurige oder keine Happy Ends gibt es eigentlich im Fernsehen nicht. Das streichen einen die Redaktionen raus, selbst wenn man das vorschlägt oder wenn Autoren das vorschlagen. Das ist so der strukturelle Ablauf. Also das untersuche ich auch. Stimmt diese Bögen? Und was man da auch sieht, stimmt, diese macht die Figur eine Entwicklung durch und ist die nachvollziehbar, diese Entwicklung, und gibt es da einen emotionalen Bogen, wo ich mitgehe und mir denke, mach doch endlich das eine, aber die Figur ist noch so in sich verstrickt, die kann noch nicht. Also erst wenn dieser Knoten quasi therapeutisch gelöst wird, kann die Figur dann diesen letzten Schritt machen und ihr Problem lösen, und dann sind wir auch bei Minute 88:30 und der Abspann läuft. Das ist das, was ich auch anschaue. Was ich noch anschaue, ist natürlich, gerade bei Krimis ist es wichtig, ist es nachvollziehbar, wie der Mordfall gelöst wird? Gibt es genug falsche Spuren? Ist es für den Ermittler zu einfach? Oder wird am Ende auf einmal eine Lösung präsentiert und ich als Zuschauer sage, hä? Entschuldigung, wie ist denn der da draufgekommen? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Oder ist die Handlung überhaupt plausibel? Und natürlich geht es auch dann richtig rein in die Dialoge. Sind die Dialoge glaubwürdig? Klingt die Sprache der Figuren natürlich? Sind die Szenen spannend aufgebaut? Sind die Szenen zu lang? Und also beim Fernsehen ist es tendenziell dialoglastig, aber trotzdem gibt es die Regel, Show, don't tell. Also alles, was man in Bildern und durch Handlungen zeigen kann, ohne dass jemand spricht, ist immer zu bevorzugen gegenüber der Variante, dass sich zwei gegenüberstehen und sich jetzt erklären, was sie gerade fühlen oder sich erklären, was sie gerade tun. Es ist letztlich trotzdem noch, obwohl das Fernsehen eben, wie gesagt, dialoglastiger ist, ein visuelles Medium, und das Drehbuch ist eigentlich nur die Vorlage für die Bilder, die letztlich der Regisseur aus dem Drehbuch heraus mit den Schauspielern und mit dem ganzen Team kreiert. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist es visuell genug? Und was ganz wichtig ist, also das ist jetzt noch ein Punkt, über den ich sprechen muss, der ist vielleicht für einige jetzt ernüchternd, die Marktchancen sind beim Fernsehen einer der wichtigsten Punkte. Das ist was, wo ich auch am längsten gebraucht habe, um mir das selber beizubringen oder durch Learning by Doing zu machen, weil das kann einem kaum wer beibringen, außer man lernt und schaut hin und hört zu. Die Fernsehlandschaft ist sehr, sehr kommerziell. Wir haben zwar ein duales System mit öffentlich-rechtlichen Sendern, die gebührenfinanziert, aber auch werbefinanziert sind, und Privatsendern, die rein werbefinanziert sind. Das heißt, die Werber schaffen an. In Österreich ist die Werbung und damit auch die Quote, die aussagt, wie viele Menschen aus der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahre, kaufstarke Zielgruppe, hat zu diesem Zeit um diese Uhrzeit diese Sendung angeschaut. Und man sagt immer, ja, der ORF ist öffentlich-rechtlich, die sollen doch nicht so der Werbung hinterherrennen. Aber wir sind ein Land, das zehnmal so klein ist wie Deutschland. Das heißt, wir haben zehnmal so wenige Gebühren. Wir haben aber einen irrsinnig aufgeblasenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkapparat, der finanziert werden muss. Filme zu drehen ist wahnsinnig teuer. Also es kostet ich habe mir das mal ausgerechnet, eine Folge einer deutschsprachigen Fernsehserie zu drehen, eine Folge, die erste, also eine Staffel hat 13 Folgen bei uns, eine Folge kostet so viel wie eine komplette Staffel einer amerikanischen Serie wie Desperate Housewives für den österreichischen Fernsehmarkt einzukaufen. Das heißt, rein rechnerisch, wenn ich jetzt Wirtschafter wäre, Unternehmerin, würde ich sagen, Herrst, kauft es doch nur mehr ein, es ist viel billiger. Aber man will natürlich eine Wirtschaft befördern, man will eine Identität als Sender sich aufbauen, man will Filme mit österreichischen Schauspielern auch machen, obwohl dann immer deutsche Schauspieler auch reinkommen müssen, weil man kann es sich nicht leisten ohne deutschen Sender. Die verlangen dann wieder, dass auch deutsche Schauspieler mitspielen. Es ist irrsinnig komplex, und dieses nur Schimpfen, es ist so schlimm, mit immer auf die Quote schauen, es gibt, so wie das Rundfunksystem im Moment funktioniert, ist es so. Ich sehe keine Möglichkeit, solange da nicht alles komplett aufgebrochen wird, dass sich das von heute auf morgen ändert. Deswegen muss man immer darüber nachdenken, wenn man einen Text liest oder wenn ich einen Text liest, zu welchem deutschen Sender könnte das als Co-Produktionspartner passen, welches sogenannten Slots, also zum Beispiel der Primetime-Slot um 20.15 Uhr, passt es dorthin? Oder ist es so gewalttätig, dass man es nur ZDF 22.15 Uhr als Co-Produzent dafür nehmen kann? Das heißt, wieder weniger Werbeeinnahmen, weil auch in ZDF gibt es Werbung. Ja. Oder ist es ein Vorabendformat für einen deutschen Sender? Also Soko Donau läuft, glaube ich, in Deutschland im Vorabend, in Österreich im Hauptabend. Dadurch hat man eigentlich verschiedene Zielgruppen und es ist manchmal schwierig, unter einen Hut zu kriegen. Das sind sehr, sehr viele Gedanken, die ich verwende, wenn ich einen Text lese. Mir ist es so in Fleisch und Blut übergangen mittlerweile, dass ich einen Pitch von 1,5 Seiten lese, wenn jemand sagt, ich habe eine Idee für eine Serie, 1,5 Seiten, das ist das Konzept. Dass ich sehr schnell sagen kann, okay, welcher Sender, welcher Sendeplatz, welche Co-Produktionspartner könnte sein. Das heißt, dieses Wissen über Sendeplätze ist für mich überlebenswichtig, um meinen Beruf wirklich qualitätsvoll als Beraterin im Fernsehbereich ausüben zu können. Wie gesagt, ich mag auch diese Pragmatik, weil man von Anfang an weiß, woran man ist. Es gibt einfach keine Ausreden. Es ist klar, wenn draufsteht Traummodell oder Hüttenwirtin, das ist der Sendeplatz. Das ist das Korsett und das wahnsinnig Spannende finde ich dann, okay, ich weiß, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, das ist zu schwer, zu tragisch, zu sperrig, aber was kann ich machen innerhalb vom Korsett? Wie kann ich die Grenzen des Korsetts ein bisschen ausdehnen und vielleicht ein bisschen interessantere Figuren kreieren als die, die das in der anderen Konkurrenzserie machen? Aber die Grenzen sind sehr eng, aber das ist für mich fast wie eine sportliche Herausforderung. Und ich finde eben aber gerade diese Pragmatik, dass ich genau weiß, das sind die Vorgaben, die finde ich wahnsinnig spannend. Also auch da kann man anderer Meinung sein, deswegen gibt es auch Leute, die sagen, das ist der Grund, warum ich nicht fürs Fernsehen arbeiten will. Für mich ist es einer der Gründe, warum ich gerade fürs Fernsehen arbeiten möchte. Und da kann ich vielleicht noch zwei Fragen noch beantworten, die ich gestellt habe, sozusagen in dem kleinen Text, den ich in Vorbereitung auf den Abend da geschrieben habe. Eine Frage war, warum kann ein Film zu spannend sein? Und das erschließt sich jetzt eigentlich genau aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich erläutere schnell eine Situation, die mir passiert ist. Ein Produzent hatte keine Zeit, um nach Frankfurt zu einer Besprechung mit der ARD zu fahren, um ein Traummodell zu besprechen. Deswegen bin ich als Vertreterin der Firma darauf gefahren. Und das war ein Traummodell Afrika, bilde ich mir jetzt ein, das ist schon ein paar Jahre her. Und da gab es einen kleinen Nebenhandlungsstrang, wo die Tochter vom Hotelbesitzer in einem Jeep fährt und sie ist gerade total emotional aufgelöst, weil sie ein irrsinniges Problem hat und mit ihrem Vater gestritten hat und so weiter. Und sie fährt da und es Tränen überströmen und auf einmal kommt von rechts ein Nashorn und sie verreißt den Jeep und ab in den Graben und man sieht die sich drehenden Räder. Oh mein Gott, was ist passiert? So, was passiert ist bei der Besprechung ist, dass die Redakteurin sagt, die hat uns dann auf einmal eine Szene nach der anderen in diesem Strang rausgestrichen. Nein und so, nein, und da braucht man nicht schon wieder zu der Autofahrt da rüberschneiden, wie die da so dramatisch drin sitzt im Auto. Bis ich irgendwann gesagt habe, Entschuldigung, dann kam ja den Unfall, den versteht man ja dann nicht, wenn man nicht sieht, wie es dazu kam. Nein, aber das ist so spannend, da kippen uns ja die alten Opis vom Sofa. So, da habe ich kurz einmal nicht gewusst, was ich sagen soll, muss ich gestehen. Ich habe dann einige, so wenige Szenen zumindest noch zurück rein reklamiert mit dem Argument, dass man zumindest verstehen muss, wie es zu dem Unfall kam. Andererseits ist es ein bisschen nachvollziehbar, warum das gesagt wird, weil ich rede dann schon auch mit Leuten gern drüber, was schaut ihr gerne im Fernsehen und was gefällt euch dran, warum schaut ihr genau das so gerne an. Ich habe da mit einem Bekannten neulich drüber geredet und der hat gesagt, auch über diese Situation, und der hat gesagt, naja, er hat neulich einmal mit seinen Eltern drüber geredet und die schauen sich das sehr gerne an. Und warum? Das Argument ist, wenn ihr die Nachrichten einschaut, sind diese ganzen schrecklichen Bilder. Und wenn ich am Sonntag um 20.15 Uhr so eine Serie anschaue, wo ich weiß, das heißt ja schon das Traumhotel, dann will ich nicht dort auch noch mit solchen Dingen konfrontiert werden. Und das ist ein legitimer Gedanke. Also es ist für mich nachvollziehbar, für mich zählt natürlich dann immer, okay, aber die Geschichte muss plausibel bleiben, deswegen brauchen wir einfach diese zwei Szenen unbedingt drinnen und da kämpfe ich auch drum. Aber nachvollziehen kann ich schon. Ja, und die Frage, die letzte Frage, die ich auch dann noch gestellt habe, war, woher zum Teufel kriege ich noch mehr Emotionen? Ich habe es eh eingangs schon gesagt, das emotionale Thema ist sehr wichtig und auch Figuren zu zeigen, wie sie kämpfen innerlich mit bestimmten Situationen. Das ist für manche Autoren, die neu einsteigen ins Fernsehen, schwierig, weil sie sagen, ja, aber das ist ja gleich so kitschig und so. Ich sage, nein, man darf ruhig in der Emotion baden, solange sie wahrhaftig, authentisch und den Figuren und der Situation angepasst gezeigt wird. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich 0815, irgendwer bricht dramatisch in Tränen aus, wenn ich das nachvollziehen kann, weil vorher zwei Szenen waren, wo ich weiß, boah, da geht's jetzt wirklich total schlecht, weil sie sich verraten fühlt von ihrer besten Freundin oder was auch immer. Und ich kann es nachvollziehen, dann kann es gar nicht so kitschig sein. Weil dann ist es nicht kitschig, sondern auf eine gute Weise emotional. Und in einem auf dem Sendeplatz zugeschnittenen Tonfall natürlich. Ja, wow. Also ich glaube, ich habe es fast geschafft mit diesen 20 Minuten. Ja. Also ich freue mich auf viele Fragen. Ich könnte noch ganz viel erzählen. Ich hoffe, ich kann jetzt auch noch eine Stunde lang ganz viel erzählen und wir sprechen darüber. Ich finde, ich habe einen sehr interessanten und vielfältigen Beruf und mag eben gerade die Pragmatik, die beim Fernsehen angesagt ist. Und freue mich auf Ihre Fragen. Ja.
Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese so spannenden Einsichten in ein Berufsprofil, das es ja nicht so oft gibt, einzigartig ist und auch so die Hintergründe und auch so der Umgang mit Geschichten, die irgendwann zu Bildern werden. Und das ist eben auch etwas, was ich vielleicht so eingangs nochmal ganz kurz in den Raum stellen möchte als Frage. Sie beschreiben sich ja selbst so als eine sozusagen Schreibtischarbeiterin.
Mhm. Ja.
Aber gleichzeitig ist es eine Bildarbeit. Ich meine, es ist eine Text- und Bildarbeit. Wie entstehen die Bilder in Ihrem Kopf?
Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Intuition, weil ich glaube, das ist ein bisschen eine Typfrage sozusagen. Ich habe als Kind einfach wahnsinnig viele Bücher verschlungen und die Bücher finden im Kopf statt. Ich habe lange Zeit wenig ferngesehen. Ich habe auch lange Zeit mehr war ich im Theater anzutreffen als in Kinos. Und für mich ist es so ein Automatismus eigentlich mittlerweile, eine Situation mir vorzustellen und dann natürlich auch, weil ich das Handwerk erkenne, mir vorzustellen, aber kann man das zeigen? Kann man das ohne Worte ausdrücken? Ich kann jetzt keine Technik nennen, die ich mir angeeignet hätte, um die Fähigkeit zu entwickeln. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen mitgebracht. Das braucht man, glaube ich, auch, um für ein visuelles Medium wie das Fernsehen zu arbeiten, weil ein Drehbuch ist ja immer nur die Blaupause. Es ist ja nichts, also ein Architekt hat ja auch einen Plan vor sich, aber letztlich ist es was völlig was anderes als das Haus, das dann dasteht, die Mauer, die man angreifen kann und die Fenster, die man öffnen kann. Aber trotzdem hat der Architekt von Anfang an genau das visioniert. Nur der Plan ist 2D und schaut ganz anders aus. So würde ich es vergleichen. Aber woher das genau kommt, ich habe keine Ahnung. Ich bin so.
Waren Sie schon mal enttäuscht von den Bildern, die dann tatsächlich so im Fernsehen kamen?
Ja, also es gibt schon Umsetzungen, die uninspiriert sind oder wo ich ehrlich sagen muss, wo ich mir gedacht habe, hat der Regisseur den emotionalen Gehalt dieser Szene nicht begriffen? Hat er überhaupt das Drehbuch gelesen? Das ist mir durchaus schon passiert, wenn zum Beispiel, das gibt selten, aber es gibt die Situation eben, dass ich eine Rohschnittfassung auf den Tisch bekomme und dann der Produzent sagt, du schau das mal an, was findest denn du? Und zum Beispiel, wenn eine sehr emotionale Situation ist und ich bin jetzt keine Expertin für Schnitt, aber ich habe mir gedacht, irgendwas fehlt mir da, warum berührt mich das nicht? Und dann bin ich draufgekommen, dass am Ende dieses Konflikts die Hauptfigur, die den Konflikt hat, nicht in einer Großaufnahme zu sehen war und dadurch habe ich visuell keine Anleitung gehabt, wie es dem jetzt wirklich geht. Und der Regisseur hatte das einfach wirklich nicht gedreht. Also das konnte man auch im Nachhinein nicht mehr reparieren. Und da denke ich mir schon manchmal so, es wäre doch schön gewesen, wenn da noch mehr, da wäre mehr drinnen gewesen. Natürlich gibt es das ja. Fragen?
Und ja, da kommt schon.
Sind Sie dann jetzt faktisch nur am Schreibtisch tätig oder sind Sie auch am Set? Und wie reagieren die Dramaturgen, wenn Sie da jetzt Ihre Vorschläge bringen?
Die Autoren, meinen Sie?
Ja, ja. Ja, meine ich, die Autoren. Ja. Und begleiten Sie dann die ganze Serie weiter oder machen Sie das nur am Anfang, dass Sie da sagen, Ihre Vorschläge, mhm, und dann hat es jetzt nicht funktioniert, gell?
Ja. Also zur ersten Frage, nein, ich bin nicht am Set. Also es gab ein, zwei Situationen, wo ich am Set war, weil es plötzlich hieß irgendwie nach dem ersten Drehtag, entweder wir sind zu lang, dann muss noch gekürzt werden, in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und dem Autor, und dann macht man das gleich am Set, weil der Regisseur da und am Set ist. Aber ich habe am Set nichts zu suchen. Ich bin auch froh drum, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Also ich war die paar Male, wo ich vom Rand aus zugeschaut habe, das ist gar nicht meins. Ich sitze lieber sicher hinterm Schreibtisch und tue das im Kopf arbeiten. Und die andere Frage war, glaube ich, wie die Autoren reagieren. Ja, das ist die eingangs erwähnte psychologische Frage. Also das ist auch eines der wichtigsten Dinge, die ich am Anfang, wie ich in den Beruf eingestiegen bin, das Handwerk lernt man. Es gibt tausende Bücher, wie schreibe ich ein Drehbuch richtig, welche Werkzeuge gibt es, wie kann ich was spannender machen, aber wie sage ich es meinem Kind? Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, die irrsinnig viel psychologische Kompetenz braucht. Eine Sache, die ich zum Beispiel ganz am Anfang gelernt habe, die auch wirklich funktioniert, ist, aber das geht meistens nicht, weil wenn man in Meetings ist und da sitzen 5 Leute, dann ist meistens der Produzent oder der Redakteur, der sagt, so, jetzt fangen wir an. Wenn ich allein mit einem Autor bin, was auch der Fall ist, dann rede ich von mir so eine halbe Stunde Smalltalk, bis der Autor sagt, so, ich möchte jetzt über mein Drehbuch reden. Weil nur dann habe ich sein Mandat sozusagen. Also das ist so ein, ich würde es nicht einmal sagen Trick, sondern eine respektvolle Kommunikationsform. Sehr wichtig finde ich es auch, und das ist auch was, was man mir beigebracht hat, und das ist Gold wert. Auch wenn ich ein Drehbuch durchwegs nicht gut finde, ich für mich selber muss 3 Dinge an dem Drehbuch finden, die ich richtig aber wahrhaftig, nicht gelogen, richtig gut finde. Es kann eine emotionale Szene sein, es kann eine Figur sein, die vielleicht eine Nebenfigur ist, die irgendwas Interessantes hat, es kann ein Plotpoint sein. Und damit fange ich dann an im Gespräch. Das ist für mich wichtig, weil sonst wäre ich, glaube ich, würde man zynisch werden auch. Sonst würde ich da sitzen und sagen, ah, das ist ein Scheiß. Und da macht der Autor zu. Und ich habe auch solche Situationen erlebt, wo trotz allem psychologischen Geschicks nichts dran zu rütteln war und man dann ein Gespräch abbrechen muss. Aber das passiert mir, also ist mir in 6 Jahren vielleicht 2-mal passiert. Und ich habe wirklich, ich arbeite 8 Stunden pro Tag. Also das, aber es gibt die Situation auch, muss ich auch sagen, oder dass ich auch sagen muss, die Chemie stimmt nicht und ich gebe dann das Projekt lieber an Kollegen, weil das schadet ja dem Projekt und der Autor ist unglücklich, der Produzent dann auch, und das kostet ja alles Geld, das macht keinen Sinn. Aber also die Situationen gibt's auch, da muss man ehrlich sein und sagen, nein. Oder ich habe auch mal gesagt, habe ein Drehbuch gelesen und habe zum Produzenten gesagt, du, ich will gar keine Besprechung mit dem Autor machen, weil der Humor, der da drinnen ist, es gibt, ich bin mir sicher, es gibt eine Zielgruppe, die das mag, aber ich komme sowas von nicht zurecht damit. Ich bitte, gib's dem Kollegen oder der Kollegin von mir, schau mal, was die dazu sagen. Ich kann das, ich glaube, ich bin die Falsche für das Genre. Also das, ich glaube, wenn man da so offen damit umgeht, dann sind ja die Probleme weniger. Aber also Probleme gibt's, hallo, ja.
Ja, ich habe eigentlich 2 Fragen.
Ja.
Die eine wäre, wenn es einen Konflikt gibt jetzt zwischen Dramaturg und Produzent, mhm, und Autor, wer hat da das letzte Wort eigentlich?
Der Produzent ist mein Auftraggeber. Das ist auch wieder schwierig für den Autor, weil beim Fernsehen sind aber auch viele Arbeiten der Autoren Auftragsarbeiten der Produzenten. Ne? Weil die Autoren gerne, wenn sie ängstlich sind, immer gleich glauben, so, ja, die backelt mit dem Produzenten, weil der gibt ihr Geld, damit sie das sagt, was er meint. Dann muss ich irrsinnig Überzeugungsarbeit leisten, dass ich überzeuge, dass ich genau das nicht tue, weil ich meine Haltung, meine Meinung zum Drehbuch vertrete. Natürlich ist das Konfliktpotenzial, und der Produzent ist der, der zahlt, und der zahlt, hat das letzte Wort. Und letztlich im Großen hat oft der Sender das letzte Wort, weil der Sender wiederum das Geld gibt, damit der Film produziert werden kann. Und das ist ja nicht wenig. Also ich glaube, ein TV-Movie kommt auf 1,2 Millionen Euro, eine Folge einer Serie zwischen 450 und 600.000 Euro. Also da ist dann alles drinnen, Schauspieler, Beleuchter, ganzes Team, Equipment, Drehzeit und alle Kosten. Aber es ist ja nicht wenig Geld, was da fliegt.
Schwierig. Die zweite Frage wäre, ob Sie privat noch Fernsehen oder ob Sie das überhaupt noch können. So.
Also ich muss gestehen, erstens während der Fußball-WM war mein Fernseher ausgeschaltet, weil ich mich leider für Fußball einfach überhaupt nicht interessiere. Ich schaue mir wahnsinnig viele amerikanische Serien an. Das amerikanische Fernsehen erlebt in einem bestimmten Bereich im Moment das Golden Age of Television sozusagen. Da gibt es Serien wie Lost oder True Blood, Mad Men. Das sind viele Dinge, die bei uns gar nicht laufen, die man sich auf DVD kaufen kann dann. Und das hat eine Qualität, die selbst das amerikanische Kino nicht toppen kann. Das gute amerikanische Kino. Das ist unfassbar gut. Also das ist Fernsehen, unter Anführungszeichen, was ich selber anschaue. Und ich schalte aber schon am Fernseher ein, um mich berieseln zu lassen. Diese ganzen Serien, mit denen ich da teilweise 2 Jahre beschäftigt bin, nicht Serien, aber viele, ich mache mehr TV-Movies, ich mache jetzt nur eine Serie gerade. Ehrlich gesagt, die will ich mir dann nicht auch noch anschauen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch oft einfach nicht die Zielgruppe. Ich arbeite irrsinnig gern und intensiv dran, warum machen die Figuren das? Aber eigentlich bin ich nicht die Traummodell-Zielgruppe. Ich schaue mir es dann natürlich aus Interesse an. Aber da schaue ich jetzt nicht auch noch 5 Stunden pro Tag diese Sachen, die ich da mache. Aber die amerikanischen Serien kann ich total empfehlen. Können wir nachher noch bei einem Wein reden. Kann ich voll viel empfehlen davon. Aber es gibt auch gute deutsche Serien. Ja, so.
Ja. Ich selbst? Ja. Ich hätte eine Frage. Und zwar, ja. Der Markt in Österreich ist relativ klein. Mhm. Es gibt aber sehr viele sehr bekannte Schauspieler. Wie weit haben die in dem Bereich vorher schon auch ein Mitspracherecht? Berücksichtigst du diese im Drehbuch zum Beispiel? Werden Rollen wirklich maßgeschneidert?
Ja, also es wären Rollen maßgeschneidert. Ich glaube, also so Serien wie, ich meine, das sind jetzt Sachen, wo ich nicht beteiligt war, aber so Sachen wie Der Aufschneider mit dem Josef Hader, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das ganz, ganz gezielt für den Hader geschrieben wurde. Ich höre schon auch immer wieder, ja, ich hätte so eine Serienidee oder so eine TV-Movie-Idee, vielleicht mit dem Witasek in der Hauptrolle, wo man dann auch einen Autor reinholt, der den Auftrag kriegt, schreib du ein Format für den Witasek. Was ich selber, also meine Arbeit hört ja auf vor dem ersten Drehtag, im Idealfall schon einen Monat vor dem ersten Drehtag, weil dann sollte eigentlich wirklich alles fertig sein, es ist nicht immer so. Ich habe es einmal erlebt beim jüngsten Gericht, weil es gerade da steht, da hat ja der Christoph Waltz seine Nebenrolle gespielt und der Christoph Waltz, also das war ein Höllenprojekt, weil es war zu lang und das Drehbuch hat irgendwie nicht funktioniert und ein zweiteiliges Event, Serienkiller-Movie und RTL und ORF und schwierig. Und Regisseur, sehr, sehr guter Urs Ecker, aber sehr, sehr genau. Und das macht es natürlich auch anstrengend, wenn auch auf eine gute Weise. Na, jedenfalls habe ich endlich, es werden dann nämlich immer, wenn das Drehbuch fertig ist und die Produktion schon beginnt, einen Drehplan zu machen, dann alles, was danach noch geändert wird, das heißt gelbe Seiten. Das wird nämlich dann, wird die alte Szene, die verändert wurde, rausgelöst aus dem Drehbuch und die neue auf einer gelben Seite kopiert, reingelegt, dass man sofort sieht, ah, das hat sich verändert, Achtung, Requisite, Achtung, neuer Schauspieler, der ist doch jetzt in der Szene und so. Das heißt, wir waren schon total in der gelben Seitenphase und ich habe endlich beide also Teil 1 und Teil 2, zweimal 90 Minuten die Drehbücher mit den gelben Seiten im Produktionsbüro abgeben, alles hingemailt, der Kopierer rannte heiß. So, 24 Stunden später komme ich ins Produktionsbüro, weil ich noch irgendeine Kleinigkeit zu machen hatte. Auf einmal merke ich, da sitzen alle in dem einen Raum, der Regisseur, der Produzent und so weiter und so fort. Und auf einmal höre ich, ja, es wäre vielleicht doch eine gute Idee, wenn diese Nebenfigur in der Mitte von Teil 2 sterben wird. Und ich so, was? Seid ihr wahnsinnig? Die ganze Arbeit umsonst, 24 Stunden hat die Ruhe gehalten. Es ist halt so in dem Job. Es war so, dass der Christoph Waltz vorgeschlagen hat, um seine Figur quasi noch interessanter zu machen, ob er nicht selber ein Opfer sein sollte, dieses Serienkillers in der Mitte von Teil 2. Jetzt war das eigentlich merkwürdig, weil kein Schauspieler will sich selber um Drehtage bringen, weil das heißt, für ihn hinten raus tritt er nicht mehr auf, also hat er weniger Drehtage, also verdient er weniger Kohle. Ich hörte dann dort, ja, ich habe habe gehört, seine Agentin verhandelt gerade irgendwie mit Quentin Tarantino. Wie wir alle wissen, also es war damals, wusste ich noch nichts von dem Film von Quentin Tarantino und wie das Inglourious Basterds jetzt rauskam und er den Oscar gewann, fiel mir dieser Moment wieder ein. Das ist dann schon ein Moment, wo Schauspieler mitreden. Ich muss aber sagen, der Herr Walz ist offenbar wirklich ein sehr, sehr, sehr schlauer Mann, weil die Idee, die er hatte für seine Figur im Drehbuch, habe ich meine ganze Zeit, warum ist mir das nicht eingefallen oder dem Autor? Das war wirklich, es war inhaltlich, dramaturgisch wirklich eine gute Idee. Dann nehme ich auch die Arbeit auf mich, dass der ganze zweite Teil umgeschrieben wird und ich nochmal 1000 gelbe Seiten irgendwie da einsortieren muss oder rausmailen muss. Ich weiß es von anderen Serien, wenn die Serien sehr bekannt werden, dann werden auch die Schauspieler sehr bekannt. Das heißt, die Schauspieler beanspruchen nicht nur mehr Geld für sich, sondern auch, wir wollen mitreden, weil wir tragen euch die Serie. Durch uns bekommt ihr mehr Zuschauer. Das heißt, der Drehbuchautor schreibt ein Drehbuch. Dann kommt der Regisseur und sagt, was, aber das spielt ja so viel sonnig, ich habe mir das viel düsterer vorgestellt. Der Drehbuchautor schreibt um. Es gibt die erste Leseprobe, da machen sich die Schauspieler das mundgerecht, das ist auch oft gut, weil manchmal sind Dialoge zu sperrig, aber dann wollen sie sich manchmal halt sehr einbringen oder sich groß in Szenen etablieren, wo es eigentlich um eine ganz andere Figur geht. Dann muss noch einmal der Autor ran und diese Autoren tun mir dann auch leid. Ich selber habe im Moment keine Projekte, wo das so ist, aber ich weiß es von Kollegen und ich weiß es vor allem von leidenden Autorinnen und Autoren. Also das gibt's.
Da muss ich kurz nachfragen. Ja. Das heißt, du bist dann mehr oder weniger die Mentorin in dem Projekt dann drinnen, wenn es so ist, wie jetzt beschrieben, dass es nach vorne und nach zurück geht. Welche Rolle hast du dann genau?
Nein, bin ich das Sammelbecken quasi für alle Anmerkungen, auch von Redakteuren und so weiter, wo dann alles zusammenkommt. Und dass ich dann noch einmal alles zusammenfasse und dann gemeinsam mit dem Produzenten entschieden wird, was setzen wir wie um, was können wir überhaupt umsetzen, was ist noch möglich, ist es finanziell möglich. Ja.
Bitte, haben Sie den Film Inglourious Basterds mit Christoph Waltz gesehen?
Mhm. Ja, ja.
Und finden Sie, dass seine Rolle tatsächlich eine Nebenrolle gewesen ist?
Nein, oder, gar nicht.
Oder hat er eher also dem Film seinen Stempel aufgedrückt und somit eventuell eine europäische Note verliehen, weil produziert wurde dieser Film ja wahrscheinlich in Hollywood oder nicht?
Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube es wurde halb produziert, weil die haben sehr viel in Babelsberg gedreht und da steigt dann immer die Länderförderung in Deutschland auch ein. Also das ist, wenn man, es ist auch bei uns so, wenn man zum Beispiel in der Steiermark dreht, dann steigt die Sinistüre mit Geld ein. Ich denke, das wird dort ganz genauso gewesen sein, dass da die Region, in der es gedreht wurde, viel Geld locker gemacht hat, weil es auch eine unbegrenzte Abilität gibt, wenn der Herr Tarantino 2 Monate dann dort dreht. Das mit der Hauptrolle sehe ich, also für mich ist es die Hauptrolle, aber jetzt rein als Dramaturgin. Die Rolle, die der Christoph Waltz spielt, ist der Antagonist, also der Böse, der Gegenspieler. Und der Gegenspieler selber ist nie die Hauptrolle rein dramaturgisch. Also rein von der dramaturgischen Logik ist er keine Hauptrolle. Von seinem Können und vor allem von der Zeit her auch, die er auf der Leinwand zu sehen ist, geht es in Richtung Hauptrolle. Und ich persönlich finde, also ich bin jetzt nicht ein Fan vom Film, dass ich sage, die Gewaltszenen finde ich toll. Ich finde den Brad Pitt völlig langweilig in Inglourious Basterds jetzt persönlich. Aber ich habe mir auch die DVD gekauft und mir den Film habe ich mir sogar auch 2-mal angeschaut. Einfach nur wegen der Szene mit dem Christoph Waltz, weil ich persönlich finde, was er spielt, gerade diese erste Sequenz, diese ersten 18 Minuten, das erste Kapitel des Films, der hat ja 5 Kapitel, es ist so unfassbar gut gespielt. Und es ist auch sehr gut geschrieben, aber es ist nochmal eins drauf, wahnsinnig gut gespielt und inszeniert, dass mich das irrsinnig aus die Socken gehaut hat. Also, ja.
Also das gut gespielt, das kann ich teilen, aber die Gewaltszenen, die in dem Film einander überbieten, die sind schon verdammt zynisch auch gewesen und das halt mit schwarzem Humor in schwarzen Humor ein bisschen zu verkleiden, das hat man einfach die Gewalt zu verherrlicht.
Ja, ja, ich glaube aber, es ist auch der, das kann ich vielleicht noch, obwohl es jetzt da nicht um Fernsehen geht, aber das kann ich noch kurz dazu sagen. Ich glaube, dass jeder Nicht-Europäer, vor allem Nicht-Österreicher und Nicht-Deutscher, sich viel mehr Freiheiten herausnehmen kann, auch eben für ein amerikanisches Publikum, das viel mehr Distanz zum Dritten Reich, zur Nazi-Problematik, zum Holocaust hat, als wir. Es ist unsere Geschichte, die es uns, glaube ich, auch noch in den nächsten vielen, vielen Jahren moralisch, nicht nur, weil es moralisch nicht geht, sondern ich glaube, vom Gefühl her, von dieser Last her unmöglich machen wird, so zu agieren. Oder mit so einem Humor oder so einer Haltung an so ein Thema ranzugehen. Ich glaube, das ist dem Amerikanismus quasi geschuldet, dass es möglich war. Ich bin auch kein Fan von den Gewaltszenen, aber ich fand einfach die Figur, die der Walz gespielt hat, so unglaublich präzise gespielt. Aber ich will jetzt da nicht über den Walz schwärmen. So zu viel habe ich jetzt nämlich schon 5-mal gesagt, glaube ich, wie toll ich das finde.
Bitte.
Ja.
Dann Sie vielleicht gerne nach Hollywood gehen? Oder haben Sie schon mal überlegt, dass die Seiten wechseln und Redakteurin oder Regisseurin, also haben Sie da schon luntig oder
Blut geleckt?
Blut, wird das nicht so drastisch?
Ja, ich glaube, also Hollywood, das halte ich für ein bisschen unrealistisch. Also mich zieht es da auch nicht so hin. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Ich arbeite eh sehr viel mit deutschen Projekten oder mit deutschen Redakteuren auch zusammen. Ich hatte auch mal ziemlich am Anfang ein Angebot, in den ORF zu gehen und habe es ausgeschlagen, weil ich damals noch so am Anfang war, dass ich mir gedacht habe, nein, ich kann viel mehr erleben und mit viel mehr verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Und Fernsehsender und Redaktionen sind große Maschinerien und da wird einfach abgehackt und abgearbeitet. Und ich fühle mich eigentlich so als Selbstständige und als Freie viel wohler. Ich glaube, es würde mir nicht entsprechen, überhaupt mich bei einer Firma oder vor allem beim Fernsehsender anstellen zu lassen, weil man da nur mehr in diesem Schema denken darf. Ich kann ja auch noch nebenbei Kinoprojekte machen und so weiter. Das könnte ich ja sonst gar nicht mehr. Und Hollywood, also ich habe keine Sehnsucht nach Hollywood. Ich war auch noch nie in Amerika, also da würde ich schon gerne mal hin und ein Foto machen vom Hollywood sein und die ganzen Studios besuchen. Ich arbeite schon auch an internationalen Kinoprojekten, die dann aber eher so im Independent-Bereich sind. Mich zieht's nicht hin. Wobei, wenn Hollywood anruft, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Wenn die den Flug zahlen und das coole Hotel, also bitte. Das Traumhotel in Hollywood, das ist eine gute Idee. Ja, werde ich gleich vorschlagen. Ich darf ja auch nie auf Recherche hinfahren, es ist echt verflixt. Ja,
so. Ihr drüben auch noch?
Ich wollte fragen, wie das bei den Serien ist. Mhm. Wer bestimmt eigentlich, wann einmal eine Serie zu Ende ist? Wann ein Happy End ist oder der Darsteller stirbt oder so? Mhm. Mir fällt jetzt als Beispiel der Bergdoktor ein. Der ist ja wirklich unglaublich. Er behandelt überhaupt nie normale Patienten. Mhm. Es passiert ununterbrochen in dem kleinen Dorf das Wildeste am laufenden Band. Irgendwann einmal geht das ja nicht mehr, stelle ich mir vor. Also irgendwann ist kein Patient mehr da im ganzen Ort, weil alle verunglückt sind. Wer sagt dann, jetzt müssen wir aufhören, weil das zieht nicht mehr oder so?
Also am Bergdoktor arbeite ich jetzt nicht mit, sondern nur bei einer Reihe, die heißt die Alpenklinik mit dem Errol Sander. Das ist 91 Minuten pro Jahr. Aber also wer bestimmt, wenn eine Serie aufhört, das bestimmt die Quote. Wenn es keiner mehr anschaut, wird es abgesetzt. Das ist ganz einfach. Also es gibt in Deutschland, vor allem auf den Privatsendern, Serien, die wurden 13 Folgen gedreht. Also eine Staffel hat meistens 13 Folgen. Und dann wurde die erste Folge, der Pilotfilm, ausgestrahlt. Keiner hat zugeschaut, RTL hat es abgesetzt und es schlummert im Giftschrank. Das ist sehr, sehr radikal. Bei den Öffentlich-Rechtlichen wird dann noch wenigstens die erste Staffel ausgestrahlt und dann wird meistens der Sendeplatz verschoben nach hinten. Also das lief um 20.15 Uhr, da schaut es keiner an. Dann sagen wir es um 22 Uhr, ui, da ist ein Fußballspieler. Dann sagen wir es um 23 Uhr oder so. Ah, wir senden am besten Doppelfolgen, zwei hintereinander, dann haben wir schnell abgespielt, ja. So kann man auch eine Serie killen, auch indem man sie am falschen Sendeplatz programmiert, kann man sie auch umbringen. Das mit den, ob eine Geschichte auserzählt, das ist eine interessante Frage. Ich arbeite jetzt nicht am Bergdoktor damit, aber ich kenne diese Formate. Ich glaube, Es geht letztlich beim Bergdoktor, ich behaupte es jetzt einfach mal, nicht drum, ob das überhaupt noch real ist, dass da noch der Patient mit dem 5. epileptischen Anfall oder einer anderen schlimmen Krankheit kommt, sondern ich denke, dass da sehr viel auch um die emotionalen Stränge geht. Was ist mit dem Kind? Was ist mit der Beziehung? Kommt eine Ex-Frau, Mann irgendwie in die Beziehung rein und so weiter. Und dass diese emotionale Komponente, ich sage jetzt mal, ich meine das nicht abwertend, aber nur als Illustration, die Telenovela-Komponente könnte man vielleicht eigentlich sagen. Die trägt, also die Hauptaufgabe ist nicht, es ist nicht Emergency Room, das ist das falsche Zielpublikum. Es ist nicht jung und tough und die Ärzte müssen kaum, kommt der aus dem OP raus, kommt der schon wieder rein und 5 arbeiten gleichzeitig in 5 OPs. Das ist der Bergdoktor nicht, das ist ein anderes Format, das ist ein Heimatroman im Grund. Und in Heimatromanen geht es um Emotionen. Und solange es nur Emotionen in den Figurenkonstellationen zu erzählen gibt, spricht eigentlich nichts dagegen, es weiter schreiben, weiterlaufen zu lassen. Wie eine Serie aber auch noch abgesetzt werden kann, ist natürlich, wenn sich ein Schauspieler entscheidet, ich will nicht mehr die Hauptrolle in der Serie spielen. Das Interessante ist zum Beispiel, was ich mitgekriegt habe, auch etwas, woran ich nicht selber arbeite, aber Soko Kitzbühel hat, glaube ich, schon, also Eder Hans Siegel, der, glaube ich, den Bergdoktor jetzt spielt, wenn ich mich nicht irre, der war am Anfang bei Soko Kitzbühel der Ermittler, gemeinsam mit der Christina Sprenger. Die Sprenger ist immer nur dabei, ihr Kompagnon ist, glaube ich, schon der 4. mittlerweile, mit dem sie drehen. Und solange die Sprenger dabei ist, wird es die Serie geben. Wenn die Christina Sprenger, nehme ich jetzt einmal an, ja, sagt, ich möchte nicht mehr Soko Kitzbühel drehen, ich möchte mich anderen Dingen zuwenden, wird man sehr schwer überlegen, ob sie auswechselbar ist. Wird man vielleicht eine Staffel versuchen, wenn das Publikum nicht mehr einschaltet, wird es abgesetzt. Also letztlich aber der Entscheider ist, der Zuschauer, insofern schaut er sich das an oder nicht, schauen Sie es genügend an. Muss ich aber ganz kurz, jetzt bin ich so im Reden, noch was sagen. Es gibt 2 deutsche Serien, die qualitativ sehr, sehr hochwertig waren. Das eine war eine Komödie namens Türkisch für Anfänger. Das hat wenig Quote gehabt, hat aber den Grimme-Preis, das ist der höchste Fernsehpreis, den es im deutschsprachigen Raum gibt, bekommen, hat von allen Kritikern wahnsinnig gute irgendwie Kritiken bekommen. Und da hat sich der Sender trotz mangelnder Quote entschieden, nach der 2. Staffel noch eine 3. zu drehen, weil sie sich das selber als Sender schuldig waren und weil es eine sehr starke Kernfangruppe gegeben hat, die jetzt nicht die Quote bringen. Aber man hat es gemacht und genauso bei der deutschen Polizeiserie KDD, der Kriminaldauerdienst, das hat viele schwierige Dinge gehabt, das hat die Geschichten horizontal erzählt. Das bedeutet, ich habe nicht wie bei Monk oder bei Soko Donau in einer Folge einen Fall, wenn ihr Wochen versäumt, ist wurscht, sondern ich habe viele Handlungsstränge, die über mehrere Folgen im privaten Bereich der Ermittler zum Beispiel weitergehen. Wenn ich 2 Wochen versammle, kenne ich mich nicht mehr aus. Es war KDD, war sehr viel mit Handkamera gefilmt, hat einen sehr speziellen Look gehabt und ging inhaltlich und auch vom Look her in die Richtung, in dem meiner Meinung nach diese wirklich richtig guten amerikanischen Serien zurzeit gehen. Das wurde auch abgesetzt, mangels Quote. Dann ist Arte eingestiegen und hat gemeinsam mit dem ZDF nur eine Folge mitproduziert und dann was aus.
Aber was ist jetzt der gute Look?
Der gute
den
Look?
Den Sie bei den amerikanischen Serien so schätzen?
Naja, die Amerikaner haben teilweise eigentlich einen Kinolook und die haben auch das Geld dafür, weil die haben pro Folge 4 Millionen Dollar zur Verfügung, nicht 450.000 Euro. Also das ist schon ausschlaggebend. Man kann den Look auch anders erzeugen, aber es hat was sehr Cinematografisches, würde ich sagen, für mich jetzt, das ist meine, also ich komme manchmal vor wie im Kino, wenn ich mir diese Serien auf DVD anschaue, das sind Kameraeinstellungen, die man so in klassischen deutschen Serien eigentlich nicht sieht.
Ja. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen nachhaken, du hast zuerst erzählt von dieser gelbe Seitenphase.
Ja.
Und hast dann gesagt, dann kam diese Idee von Christoph Waltz und das kam zurück und du hast gesagt, du nimmst das auf dich, das umzuschreiben.
Nein, ich habe eh keine Chance gehabt.
Wenn das jetzt in der Phase, wenn es heißt umschreiben, schreibst du dann auch Dialoge oder schreibst du dann neue Szenen oder
geht das
dann
nein, das geht an den Autor, das habe ich falsch ausgedrückt. Das geht an den Autor zurück und von dem kriege ich dann die revidierte Fassung und dann nicken das die Redakteure beider Sender ab. Und dann schaue ich genau, welche Wörter haben sie verändert. Ich meine, es gibt auch Drehbuchschreibprogramme, die das sehr gut einem helfen dabei. Und dann werden genau diese Szenen rausgenommen und ich bin dafür verantwortlich, dann quasi die Szenen alle rauszunehmen, in ein Dokument zusammenzufassen und draufzuschreiben, gelbe Seiten vom 19.07.2010 und da auch wirklich korrekt, dass nichts verloren geht in dieser Umarbeitungsphase. Und nur dieser kleine Stapel mit den veränderten Szenen geht dann wieder ans Produktionsbüro, die verteilen das dann wieder an alle Beteiligten. Also so ist der Ablauf. Nein, ich schreibe selber nicht um. Es gibt Kleinigkeiten, die ich schon mache, wenn sich bei der Begehung vom Motiv heraus, also von der Location herausstellt, ui, das können wir aber doch nicht so drehen, das Auto muss, kann nicht vor dem Haus vorfahren, sondern die muss da schon aussteigen. Und ich mache auch nicht immer, bin nicht immer ich für die gelben Seiten verantwortlich, aber wenn es zu meinem Job bei dem Projekt dazugehört, dann schreibe ich selber die andere Location rein. Also so Kleinigkeiten schon, aber ich versuche so wenig wie möglich in die Arbeit des Autors einzugreifen und dass ich selber keine Drehbücher schreibe, ist auch für viele Autoren beruhigend. Die haben dann keine Angst, ja, du willst es mir eh nur wegnehmen und selber schreiben, weil das haben die, wenn sie mit Dramaturgen zusammenarbeiten, von denen sie wissen, sie schreiben selber.
Aber von daher müsstest du dich ja doch nach Hollywood ziehen, weil die haben zu diesem ganzen Prozess doch nochmal eine pragmatischere Einstellung, oder? Also auch was diese Serien betrifft, was man immer so hört, ja, dass da ja diese Autorenteams, ja, gibt, die ständig, ja, irgendwie im Dialog sind und wo die Leute, ja, dann wieder rausgehen.
Also das hätte ich auch gern, dass es hier so ist, aber ich glaube, das wird bedeuten, dass das ganze System wie Serien auch senderseitig organisiert sind in der Entstehungsphase, aufgebrochen werden müssen. Da braucht man überhaupt mal Autoren, die im Team schreiben wollen. Ich kenne ganz wenige, die das freiwillig machen. Und die anderen müssen dann oder kriegen einen Rewriting-Autor raufgepropft, was sie eigentlich gar nicht möchten und so. Also da sind wir hier nicht bereit. Und manchmal wünsche ich mir, das stimmt, manchmal wünsche ich mir da schon mehr Arbeitspragmatik. Einfach flüssigere, pragmatischere Arbeitsabläufe. Aber ach, ich komme auch irgendwie so zurecht. Irgendwie so, ja.
Ich noch eine Frage. Ja. Bei Serien, ja, wie gehst du da mit der dramaturgischen Arbeit wirklich um? Weil manche Sachen sind eine abgeschlossene Geschichte, mhm, bei einer Geschichte, aber es gibt trotzdem so eine Grundhandlung, die einfach sich durchzieht. Mhm. Mhm. Wie gehst du damit um? Was, also, musst du beachten?
Ja, ich war mal bei einer Konferenz und da war die Chefin von RTL, also die Fiction-Chefin von RTL, und die hat gesagt, sie sagt den Autoren, sie möchte einen Quotienten von 70 zu 30. Also in jeder Folge müssen 70% der Handlung in sich abgeschlossen und auch am Ende der Folge abgeschlossen sein und maximal 30% der Handlung, das sind meistens dann bei einer Krankenhausserie zum Beispiel die privaten Befindlichkeiten der Ärztinnen und Ärzte und Krankenschwestern und was weiß ich, diese 30% Handlung dürfen sich auch über mehrere Folgen weiter verteilen. Im Augenblick arbeite ich gerade an einer ganz neuen Serie, diese Ansagen kommen vom Sender und da versuche ich, da bin ich die Ausführende. Sender haben auch teilweise ein Problem damit, dass ich als Dramaturgin vom Produzenten bezahlt wäre, weil sie sagen, ja, aber das ist doch mein Kompetenzbereich, und da kann es auch zu einem Hickhack kommen, wo ich mich dann zurückziehe und schon auch meine Gedanken zu Papier bringe, aber nur immer eher dann so, wie soll ich sagen, nicht Mentorinnen, Mediatorinnen oder supervisionsmäßig, so, das ist auch dann eine Aufgabe. Jetzt habe ich gerade eine Serie, die wird 2011 ausgestrahlt, die wird gerade in der Steiermark gedreht, die heißt, jetzt lasse ich Sie raten, worum es geht, der Titel ist Das Glück dieser Erde. Es geht, jawohl, genau, es spielt am Lipizzaner Gestüt in Piper und es geht um eine Frau, die sich in der Männerdomäne als Gestützleiterin beweisen muss, ARD 20.15 Uhr, also so ein bisschen vom Tonfall her, vom Format her, ein bisschen in die Richtung Winzerkönig vom Tonfall. Und da haben wir durchaus viele fortlaufende Stränge bei vielen Figuren, die mehr als 30% ausmachen. Aber wir haben uns wirklich bemüht, trotzdem in jeder Folge etwas zu haben, was man dann, das ist immer der Test, wenn im Fernsehprogramm dieses Bild ist und da stehen drunter immer drei Zeilen. Und dann kann man sagen irgendwie, Katharina, die Zuchtbücher wurden gestohlen. Wird es Katharina schaffen, den Täter ausfindig zu machen? Ja, so. Also das ist immer der Test, wenn man in einer Folge so viele verschiedene Handlungsstränge hat und keiner ist richtig abgeschlossen, dass dieser eine Satz nicht zu formulieren ist, dann haben wir ein Problem.
Ja. Aber weshalb ist jetzt der Sender so, also sozusagen so mächtig. Als, naja, weshalb hat der Probleme mit Ihnen? Wenn Sie da für einen Produzenten, fühlen die sich als die Repräsentanten des Autors oder als, und also wie ist das verstehe ich noch nicht ganz.
Das ist auch für mich sehr interessant. Das ist, ich arbeite viel mit Sendern zusammen und eng mit Redakteuren, die froh sind, dass beim Sender wer sitzt, mit dem sie kommunizieren, beim Produzenten wer sitzt, mit dem sie kommunizieren können. Es gibt aber auch Redakteure, die einfach bestimmte Arbeitsweisen haben und die gut funktionieren auch und die arbeiten sehr, sehr viel. Deswegen brauchen die Abläufe, die funktionieren und die reden zum Beispiel immer direkt mit den Autoren, das sind die gewohnt. Die treffen alleine alle inhaltlichen Entscheidungen und es gibt niemanden, der auch noch eine zweite Haltung dazu einbringt und dann bin ich da. Und dann gibt es einen Arbeitsablauf oder manchmal auch vielleicht, weiß ich nicht, emotionales Problem damit. Das habe ich beobachtet. Aber es gibt viele, die sich freuen. Es gibt einige, die sehr irritiert sind, sich dran gewöhnen müssen oder sich nicht dran gewöhnen können und dann schraube ich einfach zurück und sage, okay, dann arbeite ich halt noch mehr im Hintergrund, ist dann auch in Ordnung. Ja.
Also, bitte, haben Sie den Film Die Standesbeamtin gesehen und wenn ja, hat er Chancen, ins deutschsprachige Fernsehen zu kommen, sprich im österreichischen oder deutschen Fernsehen gezeigt zu werden, weil die Originalsprache des Films ist Schweizerdeutsch das ist vielleicht weniger beliebt als französischsprachige oder italienischsprachige Filme. Da sind bei solchen sind die Untertitel meistens gerechtfertigt. Bei den Englischsprachigen weiß man eigentlich als Österreicher nicht, soll man jetzt auf die Originalsprache hören oder die Untertitel lesen?
Also ich kenne den Film nicht, deswegen kann ich da jetzt nichts dazu sagen. War das ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm?
Ein Kinofilm.
Der okay.
Noch ja. Gespielt wird
und okay, ja.
Der hätte Chancen, auch ins Fernsehen zu kommen, weil er ist.
Also wenn bei vielen deutschsprachigen Kinofilmen sitzen auch Sender finanziell drin quasi sozusagen, weil man auch einen Kinofilm nicht ohne das in Österreich jetzt das ORF-Film-Fernsehabkommen finanzieren kann. Das heißt, der ORF gibt dann da auch noch ein paar hunderttausend rein für Kinoproduktion mit der Bedingung, dass sie dann nicht extra zahlen müssen, wenn sie den Film selber im Fernsehen ausstrahlen. Ich nehme sehr stark an, dass es in der Schweiz genauso ist und der Schweizer Fernsehen da auch drinnen ist. Nur ist es mit dem Schweizerdeutsch, müsste man eine deutsche Synchronisationsfassung machen, damit man ihn auch in den anderen deutschsprachigen, weil Schweizerdeutsch ist einfach eine eigene Sprache, in den anderen deutschsprachigen Ländern zeigen kann. Wenn nicht von vornherein das so aufgezogen war, dass ein deutscher Sender oder die ARD auch mit dabei finanziert, wird das ist jetzt, aber ich kenne weder den Film noch die Produktionsumstände eher unwahrscheinlich sein, dass es gezeigt wird.
Ich glaube, es ist eine Drei-Länder-Produktion. Wie groß der Anteil deutscher oder österreichischer Mitwirkender da
ja. ist. Also das weiß ich auch nicht, deswegen kann ich auch nichts sagen dazu, leider. Ja, weiß ich leider, habe ich keine Informationen dazu, leider.
Eine gute Visitenkarte in der Schweiz.
Ja. Muss ich mal anschauen.
Auf alle Fälle, ja.
Ja, Serien werden ja auch einmal wiederholt, zum Beispiel Kaisermühlen Plus.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Original jetzt ist, aber wird das 1:1 übernommen eigentlich oder werden da irgendwelche Änderungen eingefügt? Handys gab es ja damals noch nicht.
Ja.
Gibt es auch jetzt nicht bei den Wiederholungen?
Nein, gibt es sicher nicht. Also dass im Nachhinein was dazu gedreht wird, im Nachhinein, das kann sicher nicht passieren. Mhm. Was vielleicht passieren könnte, ist, dass man damals, ich sage jetzt einen Slot hatte, wo eine Serie 50 Minuten lang war, eine Folge, und jetzt im Programmschema nach den vielen Jahren haben die Serienslots nur mal eine Länge von 45 Minuten. Das heißt, da würde man dann, also das vermute ich jetzt mal, das fällt mir ein, ich habe keine genauen Informationen, ich es ist jetzt so eine Hausverstandssache eher, dass man ein bisschen einkürzt, damit man auf den Sendeplatz überhaupt das zeigen kann. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass da viel gemacht wird, weil es ist ja wieder teuer und aufwendig.
Eine zweite Frage. Ja. Wie wurden die sogenannten alten Filme gestrickt, wenn ich jetzt an Hans Moser etc. War das auch schon das System, das Sie vorhin erwähnt und angeschnitten haben?
Ja, also ich habe jetzt keinen Hans-Moser-Film präsent, aber ich traue mir wirklich wetten, weil das kommt ja eigentlich aus dem Theater, diese Akteinteilung. Im Theater waren es meistens 5 Akte, aber man kann diese 5 Akte wieder auf die klassischen 3-aktige Drehbuchdramaturgie, die jetzt gebräuchlich ist, runterbrechen. Ganz am Anfang kam es auch von im Kino, vor dem Fernsehen noch von diesen Filmreels, wo der Film drauf war. Da war eine Filmrolle, konnte nur eine bestimmte Anzahl von Filmmetern drauf haben und dann musste man die Filmrolle wechseln. Deswegen war der Inhalt dann auch abgestimmt auf die Länge der Filmmeter quasi. Habe ich zumindest mal so nachgelesen, dass daher auch diese Akteinteilung kam. Und es ist einfach eine Erzählform, die man sicherlich auch schon im antiken griechischen Theater nachempfinden kann. Sehr interessant. Ich weiß nicht, kann auch nicht sagen, woher es kommt, aber es ist offenbar was man als natürlich und organisch empfindet, wenn eine Geschichte erzählt wird. Dass dieser Ablauf mal ganz per se so ist. Man kann natürlich dann immer noch Tricks machen mit Rückblenden, Geschichten rückwärts erzählen, Ensemblefilme, wo 5 verschiedene Erzählstränge parallel passieren und trotzdem ist es eine Geschichte, die 90 oder 100 Minuten dauert. Das geht alles, aber selbst in den Strukturen, wenn man genau hinschaut, findet man immer einen ersten Akt, immer einen Moment, wo dann halt für alle Handlungsstränge, alle Figuren irgendwas passiert, wo sie losstarten müssen und immer einen Moment, wo es um alles oder nichts geht. Also das ist eine sehr eingefleischte und auch natürlich gut funktionierende Struktur, die so funktioniert und die es ganz sicher bei allen Erzählformen gibt und ich glaube auch ganz sicher bei diesen Filmen. Bin ich ganz überzeugt davon. Ich müsste mir aber einen anschauen, damit ich es Ihnen beweisen kann, analytisch. Ja.
Ja, bestechend irgendwie, wie Sie so deutlich machen, dass für Sie Fernsehen Inhalte, Emotionen sind. Mhm. Die Rolle davon. Für mich ist Fernsehen mehr die Rolle der Zeit. Also für mich ist das gerade dieses Hauptsendeprogramm eigentlich die Zeit, wo der Tag irgendwie halbwegs gelaufen ist und ich noch nicht zu müde bin für irgendwas anderes. Mhm. Und es beschäftigt mich dann oft, wenn ich an die Tausenden denke, die jetzt, also wenn ich da, wie man da über so das blaue Licht flimmern sieht, die eben jetzt Fernsehen, also die Rolle der Quote. Und jetzt haben Sie aber dann doch ein bisschen früher schon ein bisschen den Kontrast zwischen Qualität und Quote. Mhm. Oder Konsumenten, die nicht wissen, dass eigentlich sie bestimmen, was da drinnen ist. Meine Frage ist ein bisschen, wo glauben Sie, dass irgendwie was weitergeben im Fernsehen? Wo passiert irgendwie vielleicht die Rolle der Schauspieler, ist heute schon angesprochen worden, die entscheiden können, ja oder nein, sie spielen eine Rolle oder nicht. Wo passiert irgendwas, wo Produzenten oder Autoren, Autorinnen, ja, was glauben Sie, wie die Schritte im Fernsehen sind? Wie es eigentlich weitergeht im Hinblick auf... ich bringe oft so vieles, gerade beim Fernsehen, nicht zusammen. Da gibt es also, was weiß ich, Gala... Sendungen, SOS Mitmensch, wo Millionen zusammenkommen und auf der anderen Seite gibt es Inhalte, die ich viel mehr bräuchte, eigentlich überhaupt nicht. Ja, können Sie da ein bisschen was sagen, wo Sie von der anderen Seite sind, wo irgendwie, ja, so, Sie sprechen von Serien, die also, weil sie sehr teuer sind, besser sind, ja.
Ich glaube, also so wie Fernsehen im Moment im deutschsprachigen Raum funktioniert, gibt es wenig Spielraum. Das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist so. Ich kann vielleicht kurz erzählen, weil da alle so ein bisschen gelacht haben und da so, ja, ist klar, das Glück dieser Erde, Pferdeserie, Piber und so weiter. Ich habe nur gesehen, also ich glaube, die Autoren können was bewirken, weil... Natürlich fällt alles, was da geschrieben wurde, in dieses klassische Schema von diesem Serienformat rein. Aber irgendwie haben es die zwei Autoren, die diese 13 Folgen geschrieben haben, geschafft, in meinen Augen, und das war auch das Feedback bei der, da war ich mal vor dem ersten Drehtag, gibt es immer so eine kleine Party, und da habe ich mich ein bisschen umgehört, und die Schauspieler haben alle zum Autor gesagt, und ich glaube nicht nur, um ihn zu schmeicheln, damit er nächstes Mal die Rolle größer schreibt, sondern das klang wirklich sehr ehrlich, weil die sagen, ich kriege immer so viele Drehbücher und es ist immer so klischeehaft, immer dasselbe, und das ist eigentlich auch derselbe Inhalt, aber irgendwie habt ihr es ja geschafft, dass die Figuren ein bisschen mehr Menschen sind. Und das heißt jetzt nicht, wir erzählen auch dieselben Liebesdramen und Pferdedramen da, wie das in dieser Serie, aber da, das ist eben, das meine ich mit das Korsett ein bisschen ausdehnen und nicht nur auf diese ganz klassischen Klischees zu setzen, sondern wirklich interessante Figuren zu schaffen, die mehr zu sagen haben oder mehr sind als nur der Typ X und der Typ Y. Das ist es, was Autoren machen können. Was Sender machen könnten, wäre, aber das sieht man eben, weil der Quotendruck so stark ist, weil diese wirtschaftliche Situation so ist, wie sie ist, dass die Sender eben auch sagen, wir wollen jetzt mehr Serien wie Kriminaldauerdienst oder Türkisch für Anfänger, die zwei, die ich genannt habe, ich weiß nicht, ob das irgendwer hier kennt, oder solche Serien, die ungewöhnlich sind oder die mal was aufgreifen oder auf eine Art arbeiten wie diese amerikanischen Serien, halt nur mit unseren Mitteln, die wir visuell herstellen können, auch mit unserem Geld. Die Geschichten müssen einfach gut sein, aber da muss es halt auch dann die Leute da in den Sendern geben, die diese Geschichten machen wollen und dann wieder ihre Obersten und noch Oberen und noch Oberen und in Österreich auch die Politiker letztlich, weil der ORF ist eine sehr politische Angelegenheit, wie wir wissen, überzeugen, dass es wert ist, das zu tun. Das sehe ich im Moment nicht wirklich. Es ist sehr unbeweglich. Ja, eben. Aber da weiß ich dann auch nicht, was kann man noch tun? Da gibt es die Autoren, die tolle Bücher schreiben, die Kritiker, die alle in die Höhe hüpfen und sagen, Wahnsinn, endlich eine tolle deutsche Serie. Dann kriegen die höchsten Preise, den Grimme-Preis, Jahr für Jahr nach jeder Staffel. Und die Quote stimmt nicht, also wird's abgesetzt. Das System funktioniert so. Das verbittert mich auch manchmal ein bisschen, aber es ist halt so. Ja, da ist ganz schwer jetzt zu sagen, was kann man tun. Ich meine, man kann auch die Entscheidung treffen, sich den Fernseher abzuschaffen und nur mal Kino zu gehen oder DVDs anzuschauen. Das ist auch eine Möglichkeit.
In einer Fernsehdiskussion, aber es gibt ja sehr wohl die anspruchsvollen Inhalte, aber man muss die Sender alle miteinander unterstützen, dass sie es verbannen in Richtung Mitternacht und es fällt ja nicht am Programm. Es ist ja Willkür, wo man es wann platziert und man könnte es ja wohl...
Da kann ich aber auch noch ein paar interessante Sachen sagen dazu. Eine Zielgruppe wahrscheinlich, die aufgeschlossen wäre, eher experimentierfreudigeren Dingen, ist in der Regel, vielleicht nicht für die Anwesenden hier, aber in der Regel eher ein bisschen eine jüngere Zielgruppe. Also die klassische, ich glaube ZDF hat eine Kernzielgruppe von über 60, weiblich meistens, ARD weiblich 50 plus und ProSieben sehr jung, aber gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben ein Problem, die junge Zielgruppe zu halten, und das sind zwei Probleme. Also das eine mal als direkte Antwort. Ich weiß nicht, wer die Zeitung der Standard in der Online-Version liest. Da können ja drunter immer die Leute ihre Meinung und Kommentare posten zu dem Artikel. Und da liest man immer in diesen Medienartikeln irgendwie so, ja, der ORF zeigt jetzt die coolen Sachen nicht, entweder die coolen amerikanischen Serien oder Californication haben es dann eh gezeigt sogar, oder In Treatment oder Lost oder was auch immer. Ja, und wenn die coolen Sachen nie zeigen, dann sehe ich gar, dass keiner anschaut. Dann werden diese coolen Sachen schon teilweise gezeigt, aber die Zielgruppe, die sich immer beschwert darüber, dass es das nicht gibt, ist eine Zielgruppe, die sukzessive immer weniger fernsieht. Die konsumieren Internet, die konsumieren DVDs, die konsumieren am Computer diverse Dinge. Das heißt, die wollen das offenbar gerne, aber sie schalten dann nicht ein, wenn es relevant wäre. Das habe ich schon auf vielen Konferenzen von Sendermachern auch gehört, wo man sich denkt, so, oh Gott, ja. Und das mit dem Programmieren, das stimmt, wenn es natürlich dann um 23.15 Uhr irgendwann einmal gesendet wird, na klar, schaut es keiner an, aber um 20.15 Uhr Sendeplatz ist von den und den Werbern gebucht, einerseits, und zweitens hat jeder Sendeplatz eine andere Zielgruppe. Und wenn das nicht die Zielgruppe um 20.15 Uhr Sendeplatz ist, per se, dann wird auch um 20.15 Uhr das niemand anschauen. Also das sind, ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre und das Experimentierfreudige wäre, aber die Konkurrenz der anderen Medien wie Internet und DVD und alles, was es gibt an modernen Medien, auch Facebook und Twitter, das muss jetzt nicht einmal Bewegtbild im Internet sein. Die ist so wahnsinnig stark, die Medien sind so wahnsinnig divers, also so verstreut mittlerweile, dass das wird oft nicht gesehen, dass das schon auch die junge Zielgruppe schwer zu erreichen über das klassische Medium Fernsehen. Jetzt könnte man sagen, na, dann strahlen wir es halt im Internet aus, da ist wiederum, aber dann das noch nicht so, dass das mitgezählt wird in die Quote rein, weil es diese Techniken nicht gibt oder die nicht in die Quote reingezählt werden. Ja, das heißt, man hat einfach diesen klassischen Fernseher und das Kastel drauf, quasi, wer schaut sie, wie viele Leute haben sie das angeschaut, und wenn sie das vielleicht 50 Leute im Internet am nächsten Tag anschauen, weil es dann nachgespielt wird in der ORF-Thek oder ZDF-Mediathek oder so, das zeichnet niemand auf und das ist dann kein Argument den Werbeeinschaltungen wieder gegenüber. Also das ist irrsinnig komplex, das ist... merken Sie alle, wie schwer er mir tut, ist eindeutig. Ich will auch niemanden verteidigen, irgendwie, der schlechtes Programm herstellt oder schlecht auf einen schlechten Sendeplatz programmiert. Aber es ist so eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit, gerade in der medienorientierten Zeit, wo sich das alles so zerstreut, ist ganz schwer, eine Antwort zu finden. Aber wenn ich sie mal finde, dann posaune ich sie hinaus und wir machen das Beste nur mehr.
Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Bitte.
Ja. Sie schauen das Drehbuch an, legen Wert auf Charaktere und Sie sind aber vom Produzenten bezahlt. Und da sind ja oft bei Serien, werden dann immer dieselben Schauspieler oder quotenbringende Schauspieler dann gebucht. Hätten Sie einen Einfluss, wenn Sie jetzt sagen, nein, also ich finde, er passt für die Rolle nicht, ich würde einen anderen vorschlagen. Hätten Sie dann Einfluss oder nicht?
Nein, das ist absolut nicht in meinem Kompetenzbereich, weil die Besetzung im Fernsehen wird vom Sender, Regie und Produktion gemeinsam entschieden. Das ist nicht mein Kompetenzbereich. Es hat Situationen gegeben, wo ich dann so hintenrum versucht habe, irgendwie so, hey, aber ich habe den einen Schauspieler, habe ich dann neulich in der Serie gesehen oder in dem Fernsehfilm, der war so wahnsinnig gut und irgendwie immer, wenn ich das liest, stelle ich mir den vor. Also so probiere ich es dann ein bisschen, aber es ist einfach nicht mein Kompetenzbereich und deswegen kann ich da nichts machen. Ja.
Bitte, letzte Frage.
Sie haben als wichtiges Kriterium erwähnt, Show, Don't Tell. Mhm. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Leider ist es gerade bei Fernsehfilmen und vielfach auch bei Kinofilmen nicht der Fall. Mhm. Es wird gelabert bis zum geht nicht mehr. Und das sieht man, ja, auf der einen Seite sind die amerikanischen Sitcoms so voll von Wortwitz, dass man eigentlich kein Wort vermissen möchte. Auf der anderen Seite ist Handlung null und da hört sich eigentlich der Film auf, weil das kann ich dann als Hörspiel auch bringen. Und in dem Zusammenhang frage ich, was ist das Geheimnis von Reich und Schön? Ich habe es noch nicht gesehen, aber wenn das von der Quote abhängig ist und jetzt so oft wiederholt wird oder so in so vielen Serien schon so viele Staffeln ausgesendet wurde, mir ist gesagt worden, dass es sehr textlastig ist, dass einzig und allein Kostüme und Dekoration halt das Bild tragen.
Ja, da kann ich, glaube ich, obwohl ich jetzt natürlich Reich und Schön nicht Expertin bin, ich habe mir wohl einmal ein paar Folgen angeschaut, aber es gibt einen sehr, sehr starken, schon seit mehreren Jahren, einen sehr starken Telenovela-Boom im deutschen Fernsehen. Das sind die Sendungen, die laufen dann am Vormittag, ZDF, ARD, teilweise auf den privaten. Es gibt auch Telenovelas für jüngeres Publikum, die dann am Vorabend laufen. Das sind Fernsehromane quasi, die auch 300 Kapitel dann haben. 300 Mal, ich weiß nicht, wie lange jetzt eine Folge ist, ich nehme mal an, 25 Minuten oder so. Und ich glaube schon zu wissen, warum das wiederum so textlastig ist. Ein ganz anderes Format übrigens hat genau dieselbe Eigenschaft, nämlich das Format CSI, die Krimiserie, das kennen vielleicht viele. Da gerade bei diesen Telenovelas, die am Vormittag laufen, wird Fernsehen oft als Nebenbei-Medium benutzt. Das heißt, Menschen tun daneben was anderes. Es ist, da kickt leider die alte Rollenverteilung rein, ein frauenaffines Programm gedacht für ein Publikum, das am Vormittag zu Hause ist. Das heißt, es sind dann meistens oft Hausfrauen, Mütter, die daneben ihre Arbeit machen. Ja, die, ich weiß nicht, in der Küche, im Haushalt zugange sind, mit den Kindern zugange sind und das läuft nebenbei. Und das ist dann durchaus ein Grund, warum es zum Beispiel nur viele Close-Ups gibt, gar nicht viel Variation in den Kameraeinstellungen, keine aufwendige visuelle Umsetzung erstens und viel, viel, viel Text. Und bei CSI ist mir das auch aufgefallen, das habe ich einmal angeschaut, dass immer angekündigt wird im Text, was man im Bild sieht. Wenn da der Kriminalist sagt so, hier ist die Probe, diese DNA-Probe, das Haar von einem möglichen Täter. Ich lege das Haar von dem Täter jetzt einmal in diese Maschine hinein. Dann sieht man, wie er das Haar von dem Täter in die Maschine einlegt oder unter das Mikroskop oder was. Dann sagt er, dann sieht man, was man unter dem Mikroskop sieht. Dann sagt er, ich sehe jetzt hier, es ist eindeutig bewiesen, das ist nicht oder schon, je nachdem wie der Fall ist, eindeutig identisch mit dem Haar des Verdächtigen oder Opfers oder was weiß ich was. Und dann sagen sie dann nur so, dann schauen sie sich kurz an und sagen, da, ja, das bedeutet, dann kommt auf der verbalen Ebene auch nochmal der Recap für die, die vorher 5 Minuten am Klo waren irgendwie. Das bedeutet jetzt also, dass der, den wir vor 5 Minuten geschnappt und verhört haben, uns angelogen hat, dann lass uns doch jetzt nochmal zu dem hinfahren und da währenddessen sieht man schon, wie sie ins Auto einsteigen und zu dem Typen dann hinfahren. Also das ist... funktioniert auch so und ich habe mal einen amerikanischen Zeitungsartikel über CSI gelesen, wo zu meinem Erstaunen, weil ich habe mir gedacht, die bildet man jetzt nur ein, genau diese Begründung drin stand. Das ist, das gibt bestimmte Serien offensichtlich, die als nebenbei Medium konsumiert werden. Das ist natürlich dann praktisch, wenn man alles hört, was man sich eigentlich auch anschauen könnte. Also das ist jetzt so meine Erklärung dafür und Reich und Schön ist wie eine Telenovela. Deswegen habe ich über Telenovelas geredet. Also, ja, da kann man nebenbei bügeln und so. Und auf das Textlastige? Ja, also ich glaube, gerade die Werbung muss ja, weil die Leute ja immer in die Küche gehen, um sich ein Bier zu holen, wenn die Werbepause anfängt, dass man es wenigstens noch hört. Und ich weiß nicht, ob das schon wem aufgefallen ist, manchmal ist es so, dass wenn man den Ton auf der gleichen Ebene lässt, auf der Fernbedienung, und auf einmal fängt die Werbung an und es ist urlaut. Das ist wahrscheinlich auch, nehme ich an, der Grund, dass man ja zuhört.
Ja, Frau Öffler, also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir eine spannende Diskussion hatten, lebhafte Diskussionsbeiträge und interessante Fragen. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen am Anfang, dass es viel spannender war, auch werbefrei. Ich meine, das müssen Sie auch doch jetzt hier mal zur Kenntnis nehmen. Werbefreie, spannende 1,5 Stunden hier im Kepler-Salon. Ich hoffe, Sie kommen auch bei den nächsten Veranstaltungen zurück. Es gibt am 26.07. gibt es etwas, eben auch etwas Visuelles, aber etwas ganz anderes Visuelles, eine Veranstaltung, die zu Fuß heißt, über Promenadologie und die Kunst der Gangarten. Was ja natürlich ein ganz interessantes Thema ist, nämlich sozusagen sich mal intensiver mit der Visualität des Gangs auseinanderzusetzen. Und was ich auch hobbymäßig auch ganz gern mache und man sieht vieles dabei. Und dann die Woche drauf geht es zum Fischen, vom Gehen zum Fischen gewissermaßen, eine Linzer Legende, der letzte Donaufischer, Franz Wiesmeier. Nachdem der Kepler-Salon vieles kann, aber kein Wasser hat, gibt es dazu eine Exkursion in die Estermannstraße 11 und es wird eben um eine Anmeldung gebeten, da es eben noch begrenzte Plätze gibt. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Veranstaltung. Ich möchte noch auf den Freundeskreis hinweisen, den ich schon mal kurz vorgestellt habe. Die Leiterin des Freundeskreises, Elfi Schulz, ist ja auch hier unter uns. Wenn Sie beim Freundeskreis mitmachen, würde uns das freuen. Es hilft uns auch, den Kepler-Salon einfach auch sozusagen weiterzutragen. Und ich glaube, ihn weiterzutragen macht durchaus Sinn, wie auch der heutige Abend gezeigt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen bedanken und ganz vor allen Dingen bei Frau Häufler für den spannenden Abend. Danke sehr.
Ja, danke. Und jetzt ein Bier. Wir können ja draußen noch weiterreden.